True Criminology, der Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Nachdem wir uns in der ersten Staffel mit Grundlagen der Kriminalität beschäftigt haben, widmen wir uns in der zweiten Staffel 4 Folgen lang dem Thema Kriminalität im Kontext der Gesellschaft, nämlich Jugend, Armut, Migration und Migrantisierung sowie Geschlecht. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Polizei, NRW, in Köln. Wir hören ja immer so viel von Jugendkriminalität. Das scheint irgendwie etwas Aktuelles, Besonderes zu sein, worum wir uns Sorgen machen müssen. Ich habe mal 2 Zitate mitgebracht von Leuten, die sich auch Sorgen gemacht haben. Das erste Zitat heißt: Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos, die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern, das Ende der Welt ist nahe. Im 2. Zitat heißt es: Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.
Puh, das lässt einen ja wirklich ganz schön sprachlos zurück und ich mache mir jetzt Sorgen.
Genau, das Ende der Welt ist nah. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, aus welchem Jahr diese 2 Zitate sind, dann wird einem klar, dass Jugend anscheinend immer schon ein Schreckgespenst der Gesellschaft war oder so. Das 1. Zitat ist nämlich aus einer Keilschrift 2000 vor Christi und das 2. Zitat ist von Sokrates, der ja 470 bis 399 vor Christi gelebt hat. Also insofern scheint Jugend auch immer irgendwie etwas zu sein, was Gesellschaft umtreibt. Wahrscheinlich, weil Jugend einfach auch Sachen anders macht, in Frage stellt.
Vermutlich war die Gemeinsamkeit zwischen der Zeit, in der die Zitate geäußert wurden und heute die, dass Jugend immer was Neues reingebracht hat, irgendwie immer auch die Grenzen der Gesellschaft ausgetestet hat und wahrscheinlich Veränderung bewirkt hat.
Jugendphase hat sich natürlich auch geändert. Also soziologisch begreifen wir das ja als eine Phase, wo man einfach nicht mehr länger wirklich Kind ist, man an Autonomie und Autonomiebestrebungen dazu gewinnt, aber halt auch noch nicht vollkommen erwachsen, einsichtssteuerungsfähig ist. Mhm. Und wenn wir uns Gesellschaft so anschauen, unsere moderne Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten, dann sagt man auch, die Jugendphase wird eigentlich auch immer größer, weil es dauert ja auch immer länger, bis die Leute wirklich dann mit der Arbeit anfangen, also Ausbildungsphasen werden länger und dergleichen. Das kann man natürlich jetzt soziologisch, ist das eine breite Phase.
Wie lang diese Phase ist, zeigt sich auch in der juristischen Würdigung. Wenn man nämlich ins Jugendgerichtsgesetz mal schaut, als was wird eigentlich Jugend definiert, dann gelten dort Menschen als Jugendliche, die zwischen 14 und 18 Jahren alt sind. Davor sind sie Kinder. Aber mit 18 endet es noch nicht mit so einem harten Cut, sondern man kann bis zu 21 Jahren, so lange gilt man nämlich als Heranwachsende oder Heranwachsender, und so lange kann man auch tatsächlich nach dem Jugendgerichtsgesetz verurteilt werden. Die Phase ist also relativ lange.
Jugendkriminalität kriminologisch betrachtet ist vor allem durch 4 Stichworte geprägt, nämlich Ubiquität, Normalität, Bagatellhaftigkeit und Spontanbewährung. Auf die gehen wir jetzt mal etwas näher ein. Ubiquität, das meint die Allgegenwärtigkeit von Jugendkriminalität. Also Jugendkriminalität gibt es in allen Gesellschaften, zu allen Zeiten, wie wir auch eben an den Zitaten gemerkt haben. Und es gilt als etwas Normales. Tatsächlich gibt es wenig, was so verbreitet und so normal ist wie abweichendes Verhalten, was im weitesten Sinne dann auch Kriminalität greift, wie im Jugendalter.
Genau, und das kann man sehr schön belegen mit der sogenannten Age Crime Curve, auf Deutsch Alterskriminalitätskurve. Und damit beschreibt man den Anstieg von delinquentem Verhalten in der Jugend und den anschließenden, auch relativ schnellen Rückgang mit dem Alter. Dieser Zusammenhang ist interessanterweise bei all den Unsicherheiten, die wir auch im Podcast immer wieder erzählen müssen, es hängt davon ab, man weiß es nicht so genau, etc. Das ist was wirklich sehr gut belegt ist. Und dieser Zusammenhang, der ist relativ unveränderlich, variiert nicht nach Gesellschaften, bringt auch kaum Variationen bei verschiedenen Deliktsformen mit sich. Also, dass es in der Jugendphase eine höhere Belastung mit Kriminalität gibt, die dann aber eben wieder zurückgeht, ist was relativ Normales.
Ich finde, man sieht es auch an sich selbst, wenn man mal so rumfragt oder überlegt, wann hat man selbst denn eigentlich mal Straftaten, meist im bagatellhaften Bereich, begangen. Dann war das ja die Zeit, wo man jung war, wo man Sachen gemacht hat, die würde man heute gar nicht mehr machen. Also irgendwie nachts im Freibad einsteigen oder so. Weiß ich nicht, da fehlen mir jetzt überhaupt die Kontexte, in denen sowas entsteht. Aber bei vielen Sachen hätte ich jetzt auch viel mehr Skrupel, als ich das vielleicht damals hatte.
Was diese Alterskriminalitätskurve anbelangt, da gibt es einen ganz charakteristischen Kurvenverlauf. Und zwar beginnt das relativ steil im frühen Jugendalter, zwischen 11 und 13 Jahren. Der Gipfelpunkt ist dann nach wenigen Jahren schon erreicht und dann fällt die Kurve ganz deutlich ab und sinkt dann im weiteren Verlauf und läuft so allmählich aus. Fast ausschließlich, da sind wir jetzt beim Stichwort Bagatellhaftigkeit, handelt es sich allerdings um leichte Vergehen, also beispielsweise Ladendiebstahl, Fahren ohne Fahrschein, leichte Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz oder leichte Körperverletzung ohne gravierende Folgen. Das hat damit zu tun, also die Frage, warum gibt es denn diese Auffälligkeit in der Jugend, dass man davon ausgeht, dass es so eine verminderte Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit in der Phase gibt, dass sich die Menschen von den Eltern loslösen und dass man bisherige Normen auch in Frage stellt, gilt als ein besonders wichtiger Entwicklungsschritt auch, der zum Erwachsenwerden eben dazugehört.
Und irgendwie ja auch zur Gesellschaft dazugehört. Das hatten wir ja auch schon mal in der ersten Folge angesprochen, dass Dürkheim ja auch in abweichendem Verhalten auch einen Motor für gesellschaftliche Veränderungen sieht. Und wer soll denn die Gesellschaft verändern, wenn es nicht die Jugend ist? Letztendlich, so normal die Jugendkriminalität auch ist, gibt es aber auch einige Faktoren, die dazu beitragen können, dass Jugendkriminalität ja besonders intensiv ist oder übermäßig ist oder auch den normalen Bereich verlässt. Das sind sehr vielfältige Faktoren. Was sich in Studien oft zeigt, ist, dass die Familie ganz prägend ist. Gerade wenn Kinder, Jugendliche Gewalt erfahren, dann zeigt sich, dass sie auch im Jugendalter eher Konflikte mit Gewalt lösen. Wir nennen das soziales Lernen. Also sie lernen in der Familie, wie mit Frustrationserfahrung umgeht, mit Konflikten umgeht und man wendet halt das an, was man erstmal so gelernt hat. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Dann aber auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die mit einer Rolle spielen können. Wie ist auch das Schulumfeld? Fühlt man sich da wohl? Geht man gern zur Schule oder schwänzt man viel? Wie sind die Freunde und Freundinnen? Natürlich ein ganz wichtiger Einflussfaktor im Jugendalter, die Peers, die uns sehr beeinflussen. Dann aber auch der Medienkonsum. Was wird auch an gewaltvollen Medien konsumiert? Welche Computerspiele und dergleichen? Man kann das nicht auf einen Faktor runter reduzieren, sondern da zählen immer ganz verschiedene Faktoren mit rein und halt auch einige Sachen, die dann auch ein bisschen vom Zufall auch vielleicht abhängig ist, in welche Freundinnenkreise gerate ich, in welche Schule komme ich. Aber insgesamt zeigt sich vor allem in Bezug auf Gewalt, Jugendgewalt, dass schwere Elterngewalt einen Einfluss hat, Gewaltmedienkonsum, dann aber auch die Einstellungen, die man so hat, die man auch gelernt hat, also wie stehe ich eigentlich zu Gewalt, bin ich eher gewaltaffin, hat das für mich auch etwas vielleicht mit bestimmten Männlichkeitsnormen zu tun, Schule schwänzen, Alkoholkonsum, delinquente Freundin, das begünstigt auch eher schwerere Formen von Jugendkriminalität.
Jetzt haben wir die Entwicklungsfaktoren genannt, aber wir müssen vielleicht die Diskussion mal nochmal anreichern, auch um die harten Fakten in Anführungszeichen, wie oft passiert es denn? Gucken wir mal ins Hellfeld. Wir haben in unserer Folge zur Kriminalitätsmessung über die polizeiliche Kriminalstatistik gesprochen. Wenn wir in die Reihen sehen, dann zeigt sich, dass fast jede und jeder fünfte in der PKS registrierte Tatverdächtige höchstens 20 Jahre alt ist. Und im jugendlichen und heranwachsenden Alter, da sind das ungefähr 9%, bei den Kindern sind es ungefähr 3,5%. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht gar nicht so viel an, weil man denkt, jeder Fünfte, das ist ja jetzt gar nicht so ein großer Anteil, warum sprechen wir überhaupt drüber? Das Wichtige ist, dass man es ja immer in Relation setzen muss, und zwar in Relation zum Bevölkerungsanteil der Gruppe. Und die Jugendlichen haben einen Bevölkerungsanteil von ungefähr 8%. Das heißt, im Vergleich dazu sind sie dann mit ungefähr 20% im Hellfeld der Kriminalität doch ganz maßgeblich am Kriminalitätsgeschehen beteiligt. Das zum Allgemeinen und dann mal ein Blick auf die Entwicklung etwas konkreter. Zunächst mal kann man sagen, dass seit 2007 die Jugendkriminalität stark zurückgegangen ist.
Geht auch einher überhaupt mit einem generellen Rückgang der Kriminalität. Das hatten wir ja auch schon mal in einer der ersten Folgen ein bisschen ausführlicher besprochen, dass Gewaltkriminalität sehr stark zurückgegangen ist, wenn wir uns wirklich mal einen langen Beobachtungszeitraum anschauen.
Dann kann man sich jetzt wieder fragen, warum sprechen wir denn dann drüber? Ist es sowieso normal und es geht auch noch zurück? Jein. Tatsächlich haben wir jetzt zwischen 2021 und 2022 wieder was Neues zu berichten. In dieser Zeit gibt es jetzt einen starken Anstieg. Bei den Kindern ist da die Kriminalitätsbeteiligung um rund 37% gestiegen und bei den Jugendlichen um rund 22%. Der Punkt Bagatellhaftigkeit bleibt bestehen. Am stärksten fällt der Anstieg nämlich aus bei Ladendiebstahl und am geringsten fällt er aus bei Tötungsdelikten, bei Vergewaltigung und Sachbeschädigung. Allerdings gibt es durchaus auch schwerere Delikte, die man im Rechtsempfinden als schwerer betrachten würde, die auch ansteigen. Im Bereich Körperverletzung und Raub beispielsweise ist eben hier auch ein Anstieg zu verzeichnen. Bei den Kindern kann man sagen, dass jetzt mittlerweile das Niveau von 2007 wieder erreicht ist. Bei den Jugendlichen liegt das Niveau weiterhin unter dem von 2007, außer in Bezug auf Sexualdelikte. Allerdings gab es in dem Zeitraum sehr viele Gesetzesänderungen, die da sicher eine Rolle spielen. Diese Anstiege könnten, wenn man 2021/22 hört, durchaus etwas mit Corona zu tun haben, also mit der Sondersituation der Pandemie, mit Lockdowns, mit geschlossenen Schulen, mit sehr viel Zeit, die jungen Menschen ja auf sich gestellt, ohne soziale Kontexte zu tun hatten. Gerade der hohe Anstieg beim Ladendiebstahl zwischen 2021 und 2022 hat natürlich auch damit zu tun, dass er im Vorjahr weniger möglich war, weil es durch den Lockdown und die Schließung vieler Ladengeschäfte ja so gar nicht möglich war und in der Zeit eben auch ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen gewesen ist.
Wie wir ja in dem früheren Podcast schon erklärt haben, haben wir in der Kriminologie ja nicht nur die Möglichkeit, uns das polizeiliche Hellfeld anzuschauen, sondern auch auf Dunkelfeldbefragungen zurückzugreifen. Die kann man jetzt nicht eins zu eins zusammenbringen mit dem Hellfeld, sie entstehen immer ein bisschen anders. Aber in Dunkelfeldbefragungen zeigt sich in Bezug auf Jugendkriminalität auch nochmal, wie normal sie ist. Denn 80% der Jugendlichen geben in Befragungen an, mindestens einmal im Leben eine Straftat begangen zu haben. Weil das eigentlich auch nur ein kleiner Teil dann wirklich der Polizei bekannt wird. Es handelt sich um Bagatelldelikte. Nicht immer wird so etwas angezeigt, wenn so etwas auch bemerkt wird. Man geht da vielleicht auch bei Jugendlichen und Kindern ein bisschen anders mit um. Weiter zeigt sich, dass bei wiederholter Straffälligkeit auch die Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass die Polizei doch auch mal aufmerksam wird. Also wenn es nur einmalige Sachen sind, bleibt es auch eher im Dunkelfeld. Aber letztendlich, es zeigt sich im Hellfeld und Dunkelfeld, dass es einen Kurvenverlauf gibt. Es gibt einen steilen Anstieg in jungen Jahren und dann ein allmähliches Abklingen. Manchmal sind die Ausschläge etwas kräftiger, manchmal etwas schwächer. Wenn wir uns jetzt nochmal die Entwicklung anschauen, die wir gerade im Hellfeld gesehen haben, dann können wir bei den Dunkelfeldbefragungen jetzt nicht auf gleichwertige Daten zurückgreifen, die auch jedes Jahr durchgeführt werden. Dunkelfeldbefragungen werden meist mit größeren Abständen durchgeführt. Und es gibt eine Dunkelfeldbefragung in Niedersachsen, wo NeuntklässlerInnen alle 2 Jahre ungefähr befragt werden. Und hier zeigte sich schon seit 2015 ein leichter Anstieg zu 2017 und 2019. Da zeigte sich ein Anstieg von Jugendkriminalität insgesamt, aber auch von Jugendgewalt im Besonderen. Dennoch, auch hier ist nicht ein Niveau von früheren Jahren erreicht worden. Wir müssen sagen, insgesamt, langer Zeitraum, den wir uns anschauen, ist Jugendkriminalität zurückgegangen und das zeigt sich auch im Dunkelfeld. Aber, und das finde ich ganz interessant, es zeigt sich in Dunkelfeldbefragungen auch schon früher ein Anstieg als im Hellfeld. Insofern könnte man auch vielleicht vermuten, dass es nicht nur Corona ist, was hier eine Auswirkung hat.
Was uns die Dunkelfeldbefragungen auch nochmal ganz deutlich zeigen, das wissen wir aber auch aus dem Hellfeld, dass TäterInnen und Opfer in der Regel ähnlich alt sind. Häufig hat man ja, wenn man als erwachsene Person vielleicht Angst vor Jugendkriminalität hat, auch die Sorge, dass man selbst Opfer werden könnte. Aber tatsächlich sind die Opfer von Jugendlichen, wenn die tatsächlich eine Körperverletzung begehen, in der Regel eben auch Jugendliche. Denn Opfer und Täter sind sich relativ ähnlich. Also so Situationen passieren ja aus einer sozialen Situation heraus, dann gibt ein Wort das andere und möglicherweise kommt es dann auch mal zu einem Schlagabtausch. Und insgesamt sehen wir, dass junge Menschen nicht nur als Täter und Täterin überdurchschnittlich häufig registriert sind, sondern eben auch überdurchschnittlich häufig als Opfer.
Jetzt kann man, wenn man sich mal bewusst macht, wie hoch die Anzahl ist von Jugendlichen, die irgendwie Straftaten begehen, natürlich auch überlegen, okay, wenn wir hier eine Altersgruppe haben, die so delinquent ist, dann muss doch hier vor allem viel Polizei rein, strafrechtliche Konsequenzen erfolgen.
Ja, ist irgendwie was, was so logisch erscheint. Wie so oft gilt es dann nochmal hinzuschauen, wenn Dinge zu augenfällig sind. Da kommen wir zum letzten Stichwort, das wir eingangs erwähnt haben, nämlich den Begriff Spontanbewährung. Kriminalität bei jungen Menschen geht von selbst spontan zurück. Und zwar im Dunkelfeld ab dem 15. Lebensjahr schon. Also da war der Höhepunkt ungefähr mit 14 Jahren und mit 15 Jahren wird es schon wieder ruhiger. Also selbst Menschen, die eine Phase relativ intensiv auftauchen, vielleicht auch relativ intensiv von der Polizei aufgegriffen werden oder ähnliches, werden dann wieder ruhiger. Dieses wieder rauswachsen in der Kriminologie, sagen wir Aging out of crime, also das Herausaltern, das ist der Regelfall. Wenn man sich Längsschnittstudien nimmt und dann guckt, okay, wir haben jetzt Jugendliche, wir wissen, wie die sich mit 25 bis dahin entwickelt haben, dann gucken wir doch jetzt mal zurück, wie waren die mit 14, weil vermutlich sehen wir, die mit 25 immer noch auffällig sind, waren mit 14 schon so und so. Tatsächlich sehen wir das in den Studien nicht. In den Studien sieht man, dass man vom Alter 14 her nicht hätte voraussagen können, wie die denn mit 25 Jahren sein werden. Also eine verlässliche Prognose ist nicht möglich. Zurück zum Punkt, könnte die Polizei da vielleicht helfen oder könnte ein schnelleres Reagieren von Gerichten da vielleicht sinnvoll sein? Das ist paradox, denn Zusammentreffen mit der Polizei und der Justiz eher dazu führt, dass sich Kriminalität verfestigt und dass Menschen eher dann weitermachen mit Kriminalität. Und sie hätten das nicht gemacht, wenn die Polizei und die Justiz nicht eingegriffen hätte. Man weiß auch ein bisschen, woran das liegt. Und zwar scheint sich die Bindung an einen delinquenten Freundeskreis zu verfestigen. Also da passiert vielleicht sowas, so ein Wir gegen die. Und selbst ohne Zusammentreffen mit Polizei und Justiz passiert eben das, was mit dem Alter eben so kommt. Man wird vernünftiger, man wird ruhiger, man übernimmt mehr Verantwortung, man hat plötzlich einen Beruf, man befindet sich in einer Ausbildung, man hat vielleicht eine Familie.
Man hat sozusagen auch mehr zu verlieren. Und in der Lebensverlaufsforschung, die du auch schon angesprochen hast, wird das ja auch dann Turning Points genannt, nämlich diese Erlebensereignisse, die plötzlich etwas mit Einbindung in die Gesellschaft im weitesten zu tun hat. Man muss Selbstverantwortung übernehmen, man gründet eine Familie, man beginnt eine Ausbildung. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum man Prognosen so schlecht machen kann, weil ob das alles passiert, kann man ja auch wirklich ganz schlecht vorhersagen. Der eine Mensch, der hat vielleicht super Startbedingungen, aber er leidet schon früh sonst was für Schicksalsschläge, und andere Menschen haben vielleicht ganz schwierige Ausgangslagen, aber begegnen dann einfach Menschen, die ihnen Halt geben und finden Tätigkeiten, die ihnen Spaß machen, wo sie sich entfalten können.
Stichwort Menschen, die einem Halt geben. Was wir tatsächlich aus dieser Verlaufsforschung auch wissen, ist, dass sich die Neigung zu abweichendem Verhalten und die Delinquenz von Jugendlichen reduziert, wenn sie eine positive Beziehung zu einer Lehrperson aufbauen können.
Ich finde, in dem Ergebnis steckt auch ganz viel drin. Also einmal, wie wichtig das ist, dass Kinder und Jugendliche von Erwachsenen erfahren, dass ihr Leben irgendwie wertvoll ist, dass man daran interessiert ist, denen vielleicht auch Perspektiven aufzeigen, sie irgendwie bestärken. Also dass das ganz, ganz wichtig ist und dass es darauf auch ankommt. Also es kommt nicht darauf an, sind die Eltern getrennt oder nicht, sondern das kann schon ganz viel ausmachen, dass es einfach eine feste Bindung gibt zu einem Erwachsenen. Und das ist vielleicht auch etwas, was man mitnehmen kann für die jetzige Diskussion, wo ja noch nicht so ganz klar ist, wie diese Corona-Effekte sich weiter auswirken. Ist da irgendwas, wo in der Entwicklung doch jugendliche Kinder so einen Schaden genommen haben, dass sich das weiter in abweichendem Verhalten zeigt? Oder sind es Aufholeffekte? Das zeigt sich ja jetzt alles noch gar nicht so deutlich. Aber auf der anderen Seite wissen wir, was Kindern und Jugendlichen hilft, und das ist eigentlich alles, was sie so in ihrer Entwicklung bestärkt.
Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich nochmal sagen, Jugendkriminalität ist ein verbreiteter, jugendphasentypischer und ganz normaler Prozess. Es ist kein Problem von Geburtsjahrgängen, wir müssen uns also keine Sorge machen vor einer Welle, die sich irgendwie fortsetzt. Jugendkriminalität ist normal, kommt überall vor, in allen Schichten, in allen Ländern. In der Regel hört sie aber auch von selbst wieder auf und es ist kein Einstieg in eine kriminelle Karriere. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.